Albert Einstein soll einmal gesagt haben, stand in der Tageszeitung Taz, wenn man es keinem sechsjährigen Kind erklären kann, hat man es selbst nicht verstanden. Und einen klügeren Satz kann es ja wohl kaum geben. Vieles von dem, was wir in der Zeitung lesen oder in den Nachrichten hören, würde den sechsjährigen Test wohl nicht bestehen. Zu viele Fachwörter, zu viel vorausgesetztes Wissen, komplizierte Satzstrukturen, schrieb Nadja Kutscher. Wer nicht ausgrenzen möchte, bemüht sich neben verständlichen Worten oft auch um diskriminierungssensible Sprache. Was aber, wenn diese beiden Ansprüche kollidieren? Auf jeden Fall prallt das Wort kollidieren mit dem hehren Anspruch zusammen, dass uns sechsjährige Kinder verstehen. Oder gehört so ein überflüssiges Fremdwort heute etwa zu deren Sprachschatz? Tennis, das war in meiner Jugend nicht erschwinglich. Wir waren sechs Kinder, erzählte einer unserer berühmtesten Punkmusiker. Vor ein paar Jahren habe ich dann in einem langweiligen Urlaub angefangen, auf einem verödeten Tennisplatz Bälle hin und her zu dreschen. Seither bin ich süchtig, auch wenn ich gar nichts kann. So im Interview mit der Süddeutschen Zeitung Campino, der mit seinen Toten Hosen sowie dem Kabarettisten Gerhard Polt und der bayerischen Musikgruppe Wellbrüder demnächst auf Tournee geht. Ist das eine kulturelle Aneignung, dass ich jetzt hier in Lederhose rumlaufe? Fragte Campino vor wunderschönem Alpenpanorama im oberbayerischen Schliersee, wo sie jetzt alle kräftig üben und heftig Tennis spielen und sich auch der Rheinländer Campino der ortsüblichen Mode angepasst hat. Ich trage meine immer 10 Jahre, erzählte der Urbayer Stoffal Well über seine dauerhaften Beinkleider. Und wenn man sie jeden Tag anhat, hat sie dann die richtige Patina. Und sie leistet ihren Dienst an unserer Umwelt. Zur Herstellung einer Jeans benötigt man übrigens 7500 Liter Wasser, erfuhren wir aus dem Spiegel. So viel, wie sie in 7 Jahren an Trinkwasser benötigen, sagt im Interview der britische Historiker Peter Frankopan, der sich intensiv damit beschäftigt hat, wie das Klima seit Jahrtausenden die Politik beeinflusst und unsere Menschheitsgeschichte damit geprägt hat. Sie ereignete sich am Ende der kleinen Eiszeit, erzählte er etwa zur Französischen Revolution. Auf einen kalten und harten Winter 1787-88 folgte in Frankreich ein spätes und nasses Frühjahr. Die Getreidepreise schnellten in die Höhe. Gewitterstürme mit gigantischen Hagelkörnern verschlimmerten die Lage. Die Armen litten Hunger und protestierten gegen die Eliten, was zur Revolution und Absetzung des Königs führte. Und heute? Die globale Erwärmung betrifft 98% der Erdoberfläche. Jüngst wurden im Death Valley in den USA Temperaturen von 52 Grad Celsius gemessen, im Iran 51,5 Grad Celsius. Und im Sommer 2022 ist der Rhein bei ihnen in Deutschland stellenweise mehr oder weniger verschwunden. Man muss schon verwegen sein, um zu behaupten, dass das völlig normal ist. Manche Erwachsene glauben das ja, kluge Sechsjährige glauben das nicht. Am Samstag soll es in Berlin brüllend heiß werden, hatte uns der Berliner Tagesspiegel vorgewarnt. 35, 36 Grad, kündigte Joachim Huber an. Schon heute ist unklar, ob die Thermometer die Messung überhaupt schaffen werden. Beim Kulturpressebeschauer ging das Thermometer nicht über 25 Grad hinaus. Seine Erdgeschosswohnung hat fantastische Rollläden, die das Schlimmste fernhalten. Viele Ältere sterben, wenn es in der Stadt zu warm wird. An Feinstaub leiden alle, an Lärm und zu wenig Platz für alle Verkehrsteilnehmer auch, lasen wir in Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Das müsste doch einen moralischen Druck erzeugen, verlangte im Interview Philipp Lepenies. Ich kann nicht verstehen, warum die Klimapolitik die positive Erzählung nicht nutzt, indem sie die Transformation nicht als notwendiges Übel, sondern als eine ungeheure Perspektive für ein gesünderes, sozial gerechteres Leben darstellt. Und da ist für den Politikwissenschaftler klar, die drohende Klimakatastrophe braucht eine Politik der Verhaltenssteuerung. Politik darf nicht vor Verhaltensregulierung durch Verbot und Verzicht zurückschrecken. Und sie darf in demokratische Sachdebatten über die notwendige Transformation unserer Konsumkultur auch die Moral ins Spiel bringen. Und zur Moral von uns Erwachsenen sollte gehören, welche Welt wir den heute Sechsjährigen überlassen wollen. Was nervt Sie? Fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Unschöne und unappetitliche Eigenschaften wie Gier und Geiz werden gefördert und Tugenden wie Großzügigkeit und Gastfreundlichkeit werden verdrängt, antwortet die Schauspielerin Bibiana Beglau. Aber ich will gar nicht rumeiern mit Nervereien, sondern mich lieber darüber freuen, dass es eine Generation gibt, die das erkennt und sich kämpferisch und klug, zum Teil auch verzweifelt, der Unachtsamkeit entgegenstellt. Die Mittel, die gewählt werden, sind krass und zum Teil auch sehr drastisch. Aber sie reißen uns aus unseren Angstzonen heraus und zeigen auf, wo und wie diese Angst schon ein kollektiv akzeptiertes Gefühl geworden ist. Das wird die letzte Generation gerne lesen. Ihre Sorgfalt gilt nicht dem Ich, sondern dem Wir, das eine Zukunft haben will. Wie alle Sechsjährigen und nicht nur sie.